Das freut mich sehr. Deshalb möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Margit Berg. Ich gehöre hier zur Leitung der Gemeinde. Guten Morgen, habe ich gesagt. Das ist eigentlich schon nicht ganz richtig. Also ich bin froh, dass Tobias schon darauf eingegangen ist, dass jetzt die Adventszeit beginnt. Denn heute könnte man wirklich durcheinander kommen mit dem Kalender. Und das geht schon damit los, dass Guten Morgen gar nicht die richtige Begrüßung ist. Eigentlich müsste ich sagen, ein gutes neues Jahr. Denn heute beginnt das neue Kirchenjahr. Das beginnt in jedem Jahr mit dem ersten Advent, mit dem ersten Sonntag im Advent. Und das ist ein richtig guter Start, wenn wir am Anfang eines neuen Jahres, eines neuen Kirchenjahres, gleich daran erinnert werden, was Advent, Ankunft bedeutet. Jesus kommt an, Gott kommt in die Welt, Gott kommt zu uns. Aber kalendermäßig wurde es für mich noch mal viel verwirrender, als ich mir den Text angeschaut habe, der für heute in den Kirchen als Predigttext vorgeschlagen wird. Spontan dachte ich, ja, ist denn schon Ostern? Der Text ist für mich erstmal ein typischer Palmsonntagstext. Hört ihn euch mal an. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, dann sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Ja, dann lasst uns mal gemeinsam schauen, ob und wo wir das Adventliche in diesem Text entdecken. Auf den allerersten Blick ist das vielleicht in der Bezeichnung Tochter Zion der Fall. Das kennen wir aus dem Adventslied Tochter Zion, freue dich. Aber das kann ja nicht alles sein, dass uns zwei Wörter im Text an ein Adventslied erinnern. Tochter Zion, für die Juden war das damals eine ganz geläufige Bezeichnung für die Stadt Jerusalem. Wir nehmen also jetzt mal den Text ein bisschen gründlicher unter die Lupe. Und das war für mich wirklich ein etwas längerer Weg. Und deshalb geht es jetzt los mit: erstens auf dem Holzweg, mit dem falschen Ohr gehört. Mein erster Zugang zum Text war nämlich: mal sehen, was da für Aufforderungen an mich drin sind. Ich mache ganz gern Dinge richtig, und wenn mir jemand sagt, was zu tun ist, finde ich das zunächst mal ganz bequem. Also Ohren auf. Und zumindest eine Aufforderung gibt es ja ausdrücklich im Text: Bindet den Esel los und bringt ihn mir. Und vielleicht sollte ich mir auch noch die Menge zum Vorbild nehmen, die Jesus zujubelt, die ihre Kleidung auf dem Boden ausbreitet, oder die Menschen, die die Zweige von den Bäumen abschlagen. Aber richtig glücklich wurde ich mit dieser Überlegung nicht. In meinem Alltag begegnen mir sehr selten Esel, vielleicht mal im Urlaub. Und eine Aufforderung, nun loszuziehen, um fremde Esel loszubinden und mitzunehmen, kommt mir mehr als merkwürdig vor. Eine Aufforderung zum Eselsdiebstahl? Markus, der Verfasser des Markus-Evangeliums, hatte übrigens auch etwas Mühe damit, und er ergänzt diesen Satz: Und wenn euch jemand fragt, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier, er wird es nachher sofort zurückbringen lassen. also immerhin kein Eselsdiebstahl. Aber trotzdem, fremde Esel losbinden, kommt für mich in meinem Alltag schlicht nicht in Frage. Und dann die Sache mit den Kleidern. Ich bin damit aufgewachsen, dass Kleidung sauber zu sein hat. Die Waschmittelwerbung meiner Kindheit sitzt tief. Da sagt man von einem Waschmittel, es wäscht so weiß, weißer geht's nicht. Und ein anderes benutzt man, wenn's so sauber wie gekocht sein soll. Also Kleider auf dem Boden ausbreiten. Ich kann mir vorstellen, wie die aussehen, wenn ein Esel drüber gelaufen ist. Oder soll ich Kleidung auf die B3 legen? Das kann's irgendwie doch alles nicht sein. Und dann Zweige von den Bäumen abschlagen. Gut, darüber ließe sich notfalls reden, wobei ich lieber abschlagen lasse und mir die Zweige zur Dekoration in die Vase stelle, als damit am Straßenrand zu stehen. Ich war also wirklich erstmal ratlos mit dem Text. Und dann ist mir etwas aufgegangen. Ich habe total mit dem falschen Ohr gehört. Es geht um etwas ganz anderes. Einige von euch kennen vielleicht das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Das beschreibt, dass wir jede Nachricht mit verschiedenen Ohren hören. Schulz von Thun geht von 4 verschiedenen Ohren aus und mir sind jetzt im Moment nur 2 davon wichtig. Eines der Ohren ist nämlich das Appellohr. Das heißt, ich höre in dem, was mir begegnet, vor allem eine Aufforderung an mich. Und manchmal ist das Appellohr auch etwas zu gut entwickelt. Also wenn du mir zum Beispiel sagst, boah, ist das kalt hier, und ich auf dem Appellohr taub bin, dann sage ich wahrscheinlich, ja, stimmt. Beneidenswert, finde ich. Mit einem übergroßen Appellohr werde ich aber aufspringen, die Heizung hochdrehen, eine Jacke anschleppen und einen Tee kochen und so weiter. Ich bin in Aktion. So, und nun habe ich bemerkt, dass ich offenbar unseren Predigttext mit meinem relativ gut entwickelten Appellohr gehört habe. Und damit war ich diesmal komplett auf dem Holzweg. Hier ist ein ganz anderes Ohr gefragt. In dem Kommunikationsmodell heißt es das Selbstoffenbarungsohr oder nennen wir es jetzt mal das Offenbarungsohr. Und wenn ich damit hinhöre, dann bekommt der Text eine völlig andere Qualität. Hier offenbart sich, wer Jesus ist. Hier lernen wir Jesus besser kennen. Und so ist die erste Erkenntnis für mich bei der Beschäftigung mit diesem Text aus meinem Missverständnis entstanden. Hör auf, immer gleich zu fragen, was du tun sollst. Und schau dir an, wer Jesus ist. Um ihn geht es. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, der Eselreiter. Wir sind nun gegenüber den Menschen, die Jesus damals bei seinem Einzug oder Einritt nach Jerusalem erlebt haben, ein bisschen im Nachteil. Uns geht nicht sofort auf, was dieser Einritt auf dem Esel bedeutet. Spontan würde ich den Esel jetzt erst einfach einmal als das Reittier der Armen ansehen. Aber darum geht es hier nicht, jedenfalls nicht in erster Linie. Und für die Bewohner Jerusalems hatte der Esel eine ganz andere Bedeutung, eine ganz spezielle Bedeutung. Gucken wir erstmal auf den Konkurrenten, das Pferd. Pferde waren in der Region damals schon lange bekannt. Es gibt zum Beispiel alte Abbildungen aus Ägypten, auf denen Pferde den Streitwagen ziehen. Das ist eine Truhe aus dem Grab von Tutanchamun. Und auch die Römer nutzten Pferde im Kampf und auch um Macht und Stärke zu demonstrieren. Die Filmfreunde unter euch kennen das, ne? Ben-Hur-Wagenrennen. Das war also klar. Wer auf einem Pferd einreitet, der hat einen Machtanspruch. Der ist kampfbereit. Vor dem muss man sich wirklich in Acht nehmen. Der ist tendenziell erstmal gefährlich. Und deshalb war es tatsächlich so, dass ein König, der in friedlicher Absicht kam, immer auf einem Esel ritt. Esel sind schlichtweg nicht geeignet, um Streitwagen zu ziehen. Sie lassen sich im Krieg und im Kampf überhaupt nicht gebrauchen. Der Esel also, ein Tier des Friedens. Also kein Grund zur Angst vor dem Eselreiter. Und der Esel oder das Maultier, da wird im Alten Testament kein großer Unterschied gemacht, der Esel, das Tier der Könige. Auf die Idee kommt man eigentlich nicht so ohne weiteres sofort, oder? Aber da lohnt sich jetzt mal ein Blick in den ersten Teil der Bibel, konkret in das erste Kapitel des ersten Königsbuches. Da lesen wir, König David war alt geworden und der Kampf um seine Nachfolge war in vollem Gange. Einer seiner Söhne, Adonia, sehr tatkräftig, wurde aktiv. Er schaffte sich Wagen und Pferdegespanne an und er gab erstmal ein großes Fest, zu dem er die wichtigen Leute des Landes einlud. Taktisch ziemlich gut eingefädelt. Davon bekam der Prophet Nathan Wind und berichtete König David davon. Und der hatte einen ganz anderen Nachfolgeplan. Salomo sollte nach ihm König werden. Und David gab nun die Anordnung, dass man Salomo sofort auf einen Esel oder hier ein Maultier setzt und ihn zum König salbt. Und genau das passierte. Salomo ritt auf dem Maultier, dem Esel, zu einer Quelle, wo er zum König gesalbt wurde. Und für die Israeliten war damit ein für alle Mal klar, der richtige König reitet auf dem Esel. Das hatte übrigens damals schon Tradition. Auch König David ritt auf einem Esel und vor ihm schon die Richter, die das Volk angeführt haben. Der Esel also, das Reittier der Könige, das Reittier des richtigen Königs. Und nun kommt also Jesus und reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Was für ein Bild für die Juden, die ja ihre heiligen Schriften kannten. Da war klar, hier zieht jetzt der richtige König ein. Und er kommt in friedlicher Absicht. Ein König, und zwar ein König des Friedens, der Friedefürst. Und im Hinterkopf hatten sie sicher auch die Verheißung aus dem Sacharja-Buch, die Tobias uns vorhin schon vorgelesen hat. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass der Besitzer des Esels den ja offenbar bereitwillig hergab. Er verstand wohl, was da geschehen sollte. Der richtige König kommt und er kommt in friedlicher Absicht. Und das war es sicher auch, was die Menschen auf den Straßen gesehen und verstanden haben. Jesus ist der, von dem Sacharja da gesprochen hat, der König, ein Gerechter und ein Helfer. Etwas ganz anderes erlebten sie ja seit Jahren, seit Jahrzehnten. Israel war besetzt von den Römern und hatte unter ihnen schwer zu leiden. Darauf gab es zwei Reaktionen. Zum einen die, dass man sich anpasste, um irgendwie durchzukommen, dass man die Willkür aushielt und sich demütigen ließ, dass man resigniert versuchte, seinen Alltag zu leben. Jeder Römer durfte zum Beispiel von einem Juden, der ihm unterwegs begegnete, verlangen, dass der ihm eine Meile weit sein Gepäck trug. Was sollte man gegen diesen Machtmissbrauch, gegen diese Demütigung denn schon machen? Aber zum anderen gab es die, die sich auflehnten, die versuchten mit Gewalt die römische Herrschaft abzuschütteln und die zum Aufruf, auch zum gewalttätigen Aufstand riefen. Beide Wege haben die Situation nicht wirklich dauerhaft verändert. Und nun reitet Jesus auf einem Esel ein. Das ist etwas anderes als der Weg, sich zu unterwerfen. Und das ist auch etwas ganz anderes als der Weg der Gewalt. Mich beeindruckt diese friedfertige Souveränität. Jesus reitet auf einem Esel ein. Es ist fast, als würde er nicht mit Worten, sondern mit der Handlung die Verheißung von Sacharja zitieren. Hier zeigt er sich als der verheißene König, als der Friedefürst. Kein Wunder, dass Begeisterung am Wegesrand ausbricht. Gehört haben die Menschen sicher schon viel von Jesus. Aber was sie jetzt hier erleben und mit eigenen Augen sehen, das macht wirklich klar, Jesus, der Eselreiter, stellt sich als der verheißene König des Friedens vor. Jetzt müsste ein roter Teppich her, um diesen König angemessen zu begrüßen, aber der ist jetzt nicht so schnell zu beschaffen. Da müssen halt die Kleider und Mäntel als Ersatz herhalten. Und eine geschmückte Straße bräuchte man zum Einzug des Königs, so eine Prachtstraße. Die ist jetzt auch nicht so schnell zu bauen, aber zumindest mit abgeschlagenen Zweigen wird der Straßenrand geschmückt. Und die Menschen drücken ihre Begeisterung, ihre Hoffnung, ihre Erwartung mit Worten aus. Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das Hosianna ist uns ja inzwischen als Jubelruf ganz vertraut, so ähnlich wie Halleluja. Ursprünglich bedeutet es aber Hilf oder Erbarm dich. Aber das gehört ja zusammen. Jesus um seine Hilfe und um sein Erbarmen zu bitten, das heißt ja, ihm zu vertrauen. Und durch dieses Vertrauen loben wir ihn. Was für ein König. Und schließlich drittens die Rehabilitation des Esels. Jetzt muss ich zum Schluss dem Esel mal Abbitte leisten. Ich fand ja in meinen sachlichen Augenblicken immer, der gehört gar nicht zu Weihnachten. Nun findet er sich aber doch in jeder anständigen Krippe. Egal, ob in der riesigen Krippe, die Jahr für Jahr nach und nach im Speyerer Dom aufgebaut wird. Genau, da ist er. Oder in einer modernen Krippe aus dem Erzgebirge. Oder sogar in der Krippe, die ich unter dem Namen puristische Designkrippe gefunden habe. Der Esel ist immer dabei. Ich habe übrigens kontrolliert, auch da ist der Esel dabei. Der Esel ist immer dabei. Nur in der biblischen Weihnachtsgeschichte kommt er gar nicht vor. Weder im Lukas-Evangelium noch im Matthäus-Evangelium. In meiner Vorstellung kommt er aber, wenn ich ehrlich bin, eigentlich doch mindestens dreimal vor. Irgendwie denke ich, dass Josef seine hochschwangere Verlobte Maria bestimmt auf einen Esel gesetzt hat und sie nicht den langen Weg zur Volkszählung nach Bethlehem zu Fuß zurücklegen musste. Im Stall bei Jesu Geburt habe ich eigentlich auch die Vorstellung, dass ein freundlicher Esel so von rechts hinten in die Krippe hineinlächelt. Und bei der anschließenden Flucht der Familie nach Ägypten erwarte ich irgendwie auch, dass ein Esel zumindest das Gepäck geschleppt hat. Nur in der Bibel steht nichts davon. Also dann, weg mit dem Esel aus den Krippen? Nein, bloß nicht. Nach dem heutigen Text finde ich, dass der Esel einen Platz verdient hat. Er erinnert uns daran, dass der, den wir an Weihnachten feiern, der König ist und uns Frieden anbietet. Und so passt nun dieser Text, den ich doch zuerst nur mit der Passions- und Osterzeit verbunden habe, doch haargenau in die Adventszeit. Wir feiern die Ankunft des Eselreiters. Und das ist genau das, was wir heute in unserem ersten Lied schon gesungen haben. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Und in dieser Erwartung des Eselreiters wünsche ich euch viel vorweihnachtliche Freude. Amen.